Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel.
Folge 54 der Automotive Insights Podcasts. Hallo in die Runde an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind mitten im November und sozusagen ein bisschen in der Zeit der Zahlen. Der ein oder andere zählt vielleicht schon die Tage runter bis zum Advent oder bis zum ersten Weihnachtsmarktbesuch. Aber bei uns stehen Quartalszahlen und Finanzzahlen verschiedener Akteure heute so ein bisschen im Mittelpunkt. Bevor wir da näher drauf eingehen, hallo, hallo nach Köln.
Auch ich grüße aus Köln. Hi.
Genau, Zahlen, darum soll es heute so ein bisschen gehen, habe ich gerade gesagt. Auf unserer Webseite haben wir zu verschiedenen Akteuren geschrieben, was die hinsichtlich ihrer Bilanzen mitgeteilt haben. Continental, Forvia, Heller, Hankook, auch Michelin. Dazu soll es später noch ein paar Infos mehr geben. Und man erkennt halt bei den Akteuren dann nach drei Quartalen beziehungsweise neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 auch schon sehr deutlich in Teilen, wohin die Reise gehen soll. Geht dann auch darum, passt man die Jahresprognose an, erreicht man seine Ziele. Das könnt ihr, wie gesagt, in Details bei uns sehr gerne noch ein bisschen nachlesen. Im Podcast jetzt zu Anfang will ich noch ein bisschen genauer auf Toyo Tires und deren Bilanz eingehen im bisherigen Jahresverlauf. Das ist ein japanischer Reifenhersteller, der jetzt mitgeteilt hat, dass er in den ersten neun Monaten des Jahres vor allen Dingen seine Profitabilität deutlich steigern konnte. Auch damit dann sein operatives Ergebnis anheben konnte, vor allen Dingen auch ein Umsatzwachstum im Reifenbereich, meldet die Zentrale aus Japan. Aber was da in diesem Zusammenhang eben auch noch besonders erwähnenswert ist, ist, dass im Moment die Europazentrale bzw. das Europageschäft besonders unter Beobachtung steht, weil es steht im Raum, dass die Zentrale, die sich in Willich in Nordrhein-Westfalen befindet, gegebenenfalls umzieht nach Serbien. In Serbien betreibt Toyo Tires seit Ende 2022 sein erstes Pkw-Reifenwerk in Europa und es deutet sich eben im Moment an, dass man diese Aktivitäten in Europa bündelt und alles eben in Serbien ansiedeln möchte. Da haben wir auch ein Statement von der Zentrale aus Japan aktuell dazu bekommen. Das ist nicht so besonders aussagekräftig. Da wird von der laufenden Analyse gesprochen, die entsprechend noch nicht abgeschlossen ist, weswegen man dazu noch nicht so viel mehr sagen kann. Aber es deutet eben im Moment auch, wenn man sich die Berichte anderer Medien und Zeitungen dazu anguckt, relativ viel darauf hin, dass eben dieser Schritt jetzt, also der Umzug von Willich nach Serbien, ansteht. Was hast du denn dir für Zahlen diese Woche angeguckt?
Ja, also klar, ich habe mir die Zahlen der großen Reifenhersteller, der Zulieferer auch nochmal angeschaut, die jetzt alle kommuniziert wurden, ob es jetzt Conti, ob es Michelin war oder Goodyear. Aber ich bin auch bei einem Japaner hängen geblieben, japanisches Reifenunternehmen, und zwar Yokohama. Und genau, Trimmung auf Profitabilität ist eine Linie, die man in der Reifen- und Zulieferindustrie erkennt, aber auch strategische Zukäufe. Und das Beispiel Yokohama zeigt dies ganz schön, denn auch der Yokohama-Konzern befindet sich laut Management umsatztechnisch auf gutem Pfad. Yokohama konnte seinen Umsatz um 13,1% auf etwa 4,77 Milliarden Euro steigern. Und auch das Betriebsergebnis, 521 Millionen, ist ein Plus von 63,8%, sowie das Geschäftsergebnis, da ist ein Plus von 69,6% vermeldet. Also die wuchsen kräftig. Mit 10,7% erreicht ferner die Gewinnmarge einen neuen Höchststand nach neun Monaten. Und als Haupttreiber nennt Yokohama oder das Management das gesteigerte Absatzvolumen in Verbindung mit höheren Produktpreisen. Und hinzu kamen dem Vernehmen nach weitere Impulse durch die vollständige Integration von Trelleborg Wheel Systems sowie Währungseffekte. Ja, die kommunizierten Zahlen sind die eine Sache. Es wird aber gleichzeitig im Produktionsnetzwerk neu justiert. Bei Yokohama ist das folgendermaßen strukturiert, im Produktionsnetzwerk zumindest weltweit betreibt Yokohama mehr als 30 Produktionsstandorte und erst zu Beginn dieses Jahres hatte der Konzern über den Bau zweier neuer Anlagen informiert, sowohl im chinesischen Hangzhou als auch in Mexiko werden künftig Pkw-Reifen gefertigt. In Israel aber wird der Standort in Hadera geschlossen. Dort wurden seit mehr als 70 Jahren Reifen gefertigt, vornehmlich Spezialprodukte aus dem Allianz Tire Group Portfolio und derer Marken. Und mit deren Übernahme durch Yokohama im Jahr 2016 wurde der Standort in die Unternehmenseinheit Yokohama Off-Highway Tires eingegliedert. Ja, und jetzt endet die Reifenproduktion von Yokohama in Israel. Wir sehen also Profitabilität und Trimmung und Straffung, Effizienz im Produktionsnetzwerk ist ein großes Thema. Was hast du? Du bist diese Woche unterwegs gewesen noch, ne? Also ich kann ja noch mal eben kurz sagen, ich war gestern bei Icing. Da habe ich mir mal so einen Großhandelsbetrieb im Schmierstoffbereich angeschaut. Da werde ich auch in den nächsten Wochen mal ja dezidiert drüber informieren auf der Website bei uns. Und du warst Ende letzter Woche auch wieder Reifenthema, ne? Du warst bei Michelin.
Genau, das passt ja tatsächlich auch ganz gut. Michelin ist ja auch einer der Akteure, der hinsichtlich seines Produktionsnetzwerkes in den letzten Wochen, Monaten und eigentlich ja auch Jahren größere Anpassungen vorgenommen hat. Haben wir auch hier im Podcast schon thematisiert, dass gerade in Deutschland die Standorte Trier und Karlsruhe geschlossen werden sollen, dass es in Homburg künftig nur noch die Runderneuerung gibt. Und der Standort, der in Deutschland von diesen Maßnahmen immer so ein bisschen ausgenommen war, war nämlich Bad Kreuznach. Und genau da war ich Anfang dieser Woche zum Michelin Media Day, hieß es, glaube ich. Und da haben die Verantwortlichen so ein bisschen gezeigt, wie das Werk aufgebaut ist, wie man das Werk modernisieren möchte, wie man das Werk effizienter gestaltet und was das Werk eben auch für eine Bedeutung für Michelin, für die mittelfristigen Aktivitäten hat. Da war zum einen dann ersichtlich, dass Nachhaltigkeit künftig bei Michelin eine große Rolle spielen soll. Spielt es mit Sicherheit in Teilen auch jetzt schon. Aber Nachhaltigkeit und Innovation sind so die zwei Bausteine, die Maria Röttger, die Chefin der Europaregion Nord bei Michelin, als zentral genannt hat. Zum einen für Michelin, um sich vom Wettbewerb abzusetzen, aber zum anderen eben auch, um eine Produktion in Deutschland und auch in Europa noch betreiben zu können. Also dass diese beiden Aspekte da einfach ganz, ganz entscheidend sind. Und da wurde dann eben in Bad Kreuznach gezeigt, was man für Aktivitäten und für Schritte in diese Richtung unternimmt. Bad Kreuznach zum Beispiel ist eine sehr große PV-Anlage auf dem Dach, die auch jetzt im Sommer nochmal erweitert wurde. Außerdem werden gerade in Teilen die Pressen, die Vulkanisationspressen auf einen elektrischen Betrieb umgestellt, was auch nochmal die CO2-Emissionen deutlich reduzieren soll. Und was ebenfalls dann wichtig ist, ist, Michelin möchte auch den Gedanken Nachhaltigkeit sich über das gesamte Produktleben hinweg angucken. Also nicht nur eine nachhaltigere Produktion, wie ich das gerade beschrieben habe, sondern es soll auch darum gehen, dass der Reifen an sich als Produkt nachhaltiger wird. Das heißt zum einen, dass man Thema wie Reifenabrieb, was auch jetzt im Zuge der Euro 7 Norm nochmal deutlich an Relevanz gewinnt, angeht, dass Michelin da wirklich versucht, dass die eigenen Reifen möglichst wenig Reifenabrieb produzieren, aber dass man auch mit verschiedenen nachhaltigen Komponenten und Materialien im Reifenbau, in der Reifenherstellung versucht, zu experimentieren, nenne ich das vielleicht mal. Michelin hat da verschiedene Versuche unternommen, beispielsweise mit Orangenschalen, mit Sonnenblumenöl, recycelte PET-Flaschen, das machen teilweise andere Hersteller auch, und natürlich wiedergewonnenen Ruß, also Recovered Carbon Black, dass man aus Altreifen irgendwie wieder die Wertstoffe nutzt und dadurch eben sein Produkt nachhaltiger gestaltet. Für Michelin ist das, wie gesagt, ein zentrales Kriterium, um sich auch gegenüber dem Wettbewerb abzusetzen. Das haben sie so auch gesagt, dass es für sie einfach eine große Rolle spielen soll. Und dann hatten sie jetzt passend zu diesem Event da Anfang der Woche auch nochmal eine Studie in Auftrag gegeben, die sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, wie ist es denn um das Thema nachhaltige Reifen im Bewusstsein von Verbraucherinnen und von Verbrauchern bestellt. Und da hat sich halt gezeigt, dass für die überwiegende Mehrheit der, es waren ungefähr 2500 Autofahrerinnen und Autofahrer, die befragt wurden, nachhaltige Reifen gar nicht wirklich bekannt sind. Also mehr als 80% haben gesagt, sie wissen nicht, dass es nachhaltige Reifen gibt, die in irgendeiner Form diese nachhaltigen Materialien, die ich gerade genannt habe, enthalten. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was an, ich nenne es mal Aufklärung, beziehungsweise irgendwo natürlich auch Marketing zu tun. Was in der Hinsicht dann aber auch noch relevant ist, ist, dass Nachhaltigkeit beim Kauf von Reifen als Kriterium aber auch noch nicht wirklich relevant ist. Also abseits des fehlenden Wissens ist es auch noch wirklich kein Kriterium, was benutzt wird. Also die Verbraucherinnen und Verbraucher haben bei den drei wichtigsten Kriterien angegeben, es geht ihnen um die Sicherheit ihrer Reifen, es geht ihnen um den Preis, wenig überraschend, und in Teilen geht es ihnen auch um die Langlebigkeit. Das hat auch keine großen Unterschiede, haben sich keine großen Unterschiede ergeben, ob es sich jetzt um ein konventionell angetriebenes Fahrzeug handelt oder ein E-Auto. Das waren einfach die dominierenden Faktoren, und das Kriterium Nachhaltigkeit beim Reifenkauf war mit einer Nennung von um die 5% unter ferner liefen, sage ich mal. Also da müsste sich doch auch noch einiges tun, und da wird, denke ich, auch Michelin versuchen, nochmal in verschiedener Hinsicht aktiv zu werden, um da eben den eigenen Anspruch zu dokumentieren und eben auch die eigene Positionierung, dass man diesem Themenfeld so viel Aufmerksamkeit widmet, gezielt voranzubringen, dass das tatsächlich eben auch funktionieren kann.
dass das auch auf Vermarktungsebene natürlich sehr gut sich verknüpfen lässt, argumentativ auch, ne? Die Thema Wirtschaftlichkeit von Reifen, Reichweite natürlich auch, EV-Segment, aber auch das Thema Laufleistung und das Thema Nachhaltigkeit dann natürlich ineinander spielt. Ne? Da gibt es noch eine Menge zu tun, du hast ja gesagt, schon marketingmäßig wird Michelin da mit Sicherheit weiter diese Linie fahren. Ich bleibe auch noch mal kurz zum Abschluss im Reifenbereich. Allerdings schauen wir noch mal den Großhandel an. Das war ja diese Woche auch ein Themenschwerpunkt durch das Icing-Porträt, was ich vorbereite und dort im Schmierstoffbereich mich kundig gemacht habe. Und auch dort, das war ganz interessant, Geschäftsführer Robert Icing sprach natürlich auch für seinen Teilbereich jetzt von einer stärkeren Diversifizierung der Produkte auch. Und er hatte auch angedeutet, dass der Reifenbereich für ihn natürlich immer interessanter wird. Naja, werde ich zu einem Artikel schreiben. Großhandelsbereich, Reifenbereich. Wir hatten die Problematik um den Großhändler Grasdorf mehrfach thematisiert bei uns auf den Kanälen unter auto.news. Im Oktober berichteten wir, dass sich im Fall des insolventen OTR-Reifengroßhändlers Grasdorf der Einstieg eines Investors andeutete. Man konnte zu dem Zeitpunkt dort noch nicht so viel sagen, wer das denn tatsächlich ist, obwohl im Hintergrund natürlich schon gemunkelt wurde. Eine Absichtserklärung liegt jetzt aber vor zur Übernahme, und zwar durch die Inhaber geführte Karlsruher Pneuhage-Gruppe, ein guter Bekannter der Branche. Pneuhage hat sich in den letzten Jahren zahlreiche Zukäufe genehmigt oder getätigt, unter anderem Gewill, Reifencenter Wolf, und jetzt kommt auch vermutlich die Grasdorf-Gruppe hinzu. Vorbehaltlich der Genehmigung der involvierten Gremien und des Kartellamtes sieht Pneuhage die gemeinsame Weiterentwicklung als künftige Chance für beide Seiten, heißt es in der Unternehmensmitteilung. Wir sehen die Möglichkeit, die Betriebe in Holle und Kreutsch unter dem Pneuhage-Dach erfolgreich zu integrieren und Synergien zu nutzen, sagt Erwin Schwab, Geschäftsführer der Pneuhage-Gruppe. Und Grasdorf-Geschäftsführer Joachim Wolf sieht Pneuhage als starken Marktteilnehmer, der sowohl finanziell als auch in der Vermarktung bestmöglich unterstützen könne. Für die Grasdorf-Beschäftigten wäre dies auf jeden Fall ein freudiges Signal, in die Pneuhage-Gruppe integriert zu werden, weil es ist wirklich ein verlässlicher Akteur und hat einfach in seiner Relevanz für den deutschen und den europäischen Markt einfach eine ziemliche Strahlkraft. Nun stehen die Ausgestaltung entsprechender Verträge sowie die notwendigen Vorgänge zur Insolvenz- und kartellrechtlichen Genehmigung an. Im Zuge dessen wollen die Parteien sukzessive weiter informieren. Und als Übergabetermin oder Übernahmetermin, so, wird der 1. Januar 2025 angestrebt. Die Grasdorf GmbH und die Grasdorf Rad GmbH hatten Mitte Juni 2024 einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. So viel der Rückblick. Ja. Das waren die Themen diese Woche, soweit der Blick auf diese Woche. Im Hintergrund köchern natürlich noch eine Reihe an Themen, die wir euch bis Jahresende präsentieren. Und dann werden wir auch nochmal unseren eigenen Markteinstieg resümieren. Im Dezember des letzten Jahres sind wir gestartet, haben uns wöchentlich mit einem Podcast gemeldet, im Dezember dann mit 10 Printausgaben im rheinischen Zeitungsformat, so viel werden wir dann produziert haben, und sind für eine wachsende Zahl an Marktteilnehmer auch eine tägliche Anlaufstelle unter auto.news geworden. Hierfür vielen Dank erstmal an alle, die uns beachten überhaupt und mit denen wir in regelmäßiger Kommunikation sind, weil das wollen wir ja sein, eine Kommunikationsplattform auch, in der wir nicht einseitig aus unserer Sicht nur berichten, sondern natürlich das, was im Markt und an Austausch und an Dialog passiert, das Spiegeln, Einordnen und auch Flächen schaffen natürlich für Marktteilnehmer, die eine Sichtbarkeit dadurch bekommen. Wir werden das in einer der nächsten Folgen mal detaillierter aufdröseln, darüber sprechen, was wir im nächsten Jahr in weiteren Formaten starten und wie das 360-Grad-System, das wir hier bauen, wirkt und mehr Reichweite generiert. Für diese Woche aber erstmal, ich verabschiede mich hier aus Köln, wünsche euch ein schönes Wochenende und dir auch in Kaiserslautern, Daniel. Ciao.
Dankeschön, gebe ich zurück und natürlich an alle Hörerinnen und Hörer. Macht's gut. Ciao.